In unserer informellen kleinen Reihe unter dem Titel Stimmungskiller zum Jahresanfang habe ich für heute ein ziemlich schweres Thema aufs Herz bekommen. Und zwar stelle ich uns die Frage, was machen wir eigentlich hier? Oder meine ich und du und wir und die CGT, was machen wir, die CGT, eigentlich hier? Und fange zu diesem Zweck gleich auch an mit einer schwierigen Geschichte, einer der schwierigsten Geschichten aus der Bibel, zwar aus dem ersten Buch Moses, und möchte euch bitten, den Saal nicht vor Ende der Predigt zu verlassen, gell? Egal was jetzt rauskommt, erst gehen, wenn es fertig ist. Es fängt ein bisschen schwierig an, und es ist, die Geschichte steht in meiner Bibel unter dem Titel Abraham vor dem Angesicht des Herrn. Und die Situation kann man so zusammenfassen: Der Engel des Herrn mit zwei Begleitern macht einen Besuch bei Abraham, beim Stammvater Abraham. Und eigentlich, der eigentliche Anlass ist eine freudige Botschaft, nämlich dass Abrahams Frau Sarah auf ihre alten Tage ein Kind noch bekommen würde. Doch darum geht es nicht heute, sondern damit, was der Engel des Herrn danach zu Abraham sagte, nämlich Folgendes. 1. Mose 18. Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabgehen und sehen, ob sie getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und sie, also eben der Engel und seine Begleiter, wandten ihr Gesicht ab und gingen nach Sodom. Und viele von uns wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Engel des Herrn war unterwegs nach Sodom, um Gericht zu halten über die Stadt und über ihren Nachbarort Gomorra. Und so ging es dann weiter, immer noch 1. Mose 18, und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach: Willst du die Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Es könnten ja vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest, die Gerechten mit den Gottlosen. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Dann Vers 26, der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Also Abraham nimmt sich da einiges heraus, oder er tritt vor Gott und fängt an, ihm Vorhaltungen zu machen. Und zwar, weil er davon ausging, dass es in Sodom eben nicht nur Gottlose gab, sondern auch noch ein paar Gerechte. Und darauf glaubte Abraham, jetzt Gott hinweisen zu müssen, damit Gott nicht ein Fehler passiert und er ungerecht handelt, oder? Und die Geschichte geht dann weiter. Abraham fängt dann mit Gott zu handeln, regelrecht, wir würden sagen, er fängt an ernten, oder? Abraham war ja so ein nahöstlicher Viehzüchter, oder? Der da in Kamelen und Ziegen und so, en grand, en detail, gehandelt hat sein Leben lang und hat das auf dem Markt geübt. Und das macht er jetzt mit Gott, oder? Und er sagt zu Gott: Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte in Sodom sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Schlauer Schachzug, oder? Der Herr sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und Abraham fuhr fort zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden, weil er selber wahrscheinlich merkte, ja, Sodom, ist nicht so heiß, ist eben vor allem heiß dort unten, oder? Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede, man könnte vielleicht 30 darin finden. Er, also Gott, sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und Abraham sprach: Ach siehe, ich habe mich getraut, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Der Herr antwortete: Ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und Abraham sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Jetzt merkt er langsam selber, es geht ihm die Luft aus, oder? Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, also Gott sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Abraham märtet da mit Gott, schachert mit Gott um jede Seele, oder? Und es stellt sich dann heraus, dass eben nicht mal 10 Gerechte in Sodom waren. Einzig die Familie Lots wird vom Engel Gottes, der Engel Gottes führt sie hinaus und die Stadt wird zerstört. Und auch Lots Frau muss dann noch dran glauben, sie ist noch aus Sodom entkommen, aber als sie zurückschaute, erwischte sie dann auch noch, oder? Und es ist eine Seite von Gott, wem kommt jetzt das Gute rein? Gell? Gut, niemand verwünscht, niemandem, oder? Eine mega schwierige Geschichte, oder? Und doch berichtet das Alte Testament immer wieder von Gerichten Gottes. Das ist nur so ein Viertelsekunden-Search auf dem Bibelprogramm kommt schon das Gericht über Moab, das Gericht über Babylon, das Gericht über Ägypten und das Gericht über Ninive. Und es ist eine der Kernaussagen des Alten Testamentes, dass Gott, der Weltenschöpfer, dort, wo die Dinge vollkommen aus dem Ruder laufen, eingreift und ganze Völker richtet. Was nicht unbedingt heißen muss, dass er sie völlig zerstört. In diesem Sinn waren Sodom und Gomorra waren Einzelfälle, oder? Aber immer wieder bleibt der Eindruck, dass Gott Völker, die es übertreiben oder die es überhaupt nicht mehr raffen, irgendwie sehr hart abstellt oder zum Teil regelrecht zerbricht. Oder? Aus den einen macht er wieder etwas Neues und andere verschwinden regelrecht von der Bildfläche an. Doch was nehmen jetzt wir heute aus unserer Geschichte, oder? Wo Abraham mit Gott um diese Seelen schachert oder um diese Menschenleben. Was mir auffiel darin, habe diese Geschichte auch schon ein paar Mal gelesen, aber habe eigentlich das erste Mal darin gesehen, dass uns Gott einen Blick darauf gewährt, was für Maßstäbe er anlegt, wenn er Gericht hält. Seine Gerichtsmaßstäbe, sein Tarif, oder? Und wir sehen, also das habe ich gesehen jetzt in der Geschichte, dass es nicht so sehr die Sünden der vielen sind, welche diesen Maßstab ausmachen, sondern die Frage jetzt in unserer Geschichte ist effektiv die, wie viele Gerechte gibt es noch in dieser Stadt? Und das ist der Maßstab Gottes im Alten Testament auch gewesen. Wie viele Gerechte sind noch in einer Stadt oder in einem Land? Wenn es nur 50 sind oder 30 oder 10, wird das den Unterschied machen. Und aus ihnen wird Gott vielleicht in späteren Generationen wieder etwas Neues aufbauen. Wenn es aber nicht einmal mehr 10 sind, dann zieht sich der Herr zurück. Oder man kann auch sagen, dann zieht Gott eben diese andere Seite auf und hält Gericht, oder? Und die Versuchung ist jetzt natürlich groß zu denken, tja, oder so lief es halt zu Zeiten des Alten Testamentes. immer unter dem Motto, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil, oder? Waren recht grobe Völker damals, grobe Kulturen, oder? Wir hingegen leben unter dem Neuen Testament, wo Gott natürlich nicht den Maßstab des Gesetzes anlegt, sondern den Maßstab der Gnade. Und das stimmt auch, oder? Und trotzdem ist auch im Neuen Testament ist immer wieder mal ist die Rede von Gottes Gericht, bis hin zum Matthäusevangelium, wo Jesus dann am Schluss auftritt als der Richter der Völker, nicht der Einzelmenschen, sondern der Völker, und die Schafe von den Böcken scheidet, die Guten von den Schlechten oder von den Bösen. Oder? Und es gibt, so im 19. Jahrhundert war das eine richtige Industrie in Deutschland, Geschichtsphilosophie, so Hegel und so, oder? Der kam zum Schluss, dass diese Prozesse weiterlaufen, immer weiter gelaufen sind. Und er prägte das nicht gerade ein Sprichwort, aber den Merksatz, die Weltgeschichte ist das Weltgericht, oder? Schon die Weltgeschichte selber, hier finden diese Gerichte immer wieder statt. Eben nicht nur mit Einzelmenschen, und ganze Völker und ganze Kulturen ernten immer wieder, was sie säen. Und das kommt natürlich dann nicht von Hegel, sondern aus der Bibel. Galater 6, 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und folgendes nun, sagt die Bibel, zum Gerichtsmaßstab Gottes unter dem Neuen Bund, im Neuen Testament, Johannes 3, 19, das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht und ihre Werke waren böse, oder man könnte auch übersetzen, wurden böse, oder? Das ist ein ganz anderer Ansatz jetzt, oder? Und doch geht es irgendwie um den gleichen Gott. Und falls du dich auch schon gefragt hast, warum es so schwierig ist, zum Beispiel Menschen in die Gemeinde mitzuschleppen, das Problem ist nicht, dass mit uns etwas nicht stimmt oder dass wir es ihnen nicht richtig erklären. Das Problem ist, dass unter dem Neuen Testament wie im Alten Testament führte kein Weg am Gesetz vorbei. Und im Neuen Testament führt kein Weg an Jesus vorbei. Jesus ist der Grundstein, der Eckstein und der Verschlussstein. Aber Jesus ist auch der Stolperstein, oder? Über den die Menschen stolpern. Und er, der als Licht, als dieses Licht in die Welt gekommen ist, er ist im Neuen Testament Gottes Gerichtsmaßstab. Und jeder Mensch hält über sich selber Gericht, wenn wir das so betrachten. Und zwar durch unsere Reaktion auf eben dieses Jesuslicht. Oder? Wie reagieren wir? Wie stehen wir zu ihm? Oder gehen wir freudig auf dieses Licht zu? Die meisten von uns sind so, machen das. Ist uns alles andere wichtiger? Oder wenden wir uns regelmäßig ab, haben es lieber ein bisschen schummrig, eigentlich nichts gegen ihn, aber er weiß und so, braucht das nicht, oder? Ist mir zu extrem? Oder löst der Name Jesu sogar Aggressionen aus, oder? 200 Millionen Christen leben in Ländern, wo sie um des Namens Jesu willen verfolgt werden, oder? Wir müssen nicht weit schauen für Illustrationen für diese Art von Finsternis, oder? Sind immer im Fernsehen, weil es in diesen Ländern, die dann Jesus effektiv hassen, dort läuft es dann gar nicht gut, oder? Ich meine, mach mal Ferien in Afghanistan, in Nordkorea oder im Iran, dort, wo sie Christen aktiv verfolgen, ist gar nicht irgendwie das tolle Leben, oder? Und jetzt der Heilsweg im Alten Testament war gewesen, die Gesetze Gottes zu befolgen. Und jeder wusste, wer es nicht tut, der verfällt dem Gericht. Der Heilsweg unter dem Neuen Testament ist ein anderer. Der Heilsweg im Neuen Testament ist es, Jesus anzunehmen. Mal zu sagen, ja, ich übergebe dir mein Leben. Komm in mein Leben. Werde mein Herr, werde mein Erlöser. Ich möchte in eine persönliche Beziehung eintreten mit dir und durch dich mit Gott, oder eben, ist ja eigentlich deckungsgleich, oder? Und Jesus einmal annehmen ist der erste Schritt. Und der zweite, und das ist dann die große Herausforderung, ist, und oft kommt, wenn man Jesus annimmt, kommt die Zeit der ersten Liebe. Meine ersten anderthalb Jahre mit Gott, hey, das war eine geniale Zeit. Geniale Zeit, oder? Oder? Aber dann wurde es schwierig. Und das ist dann die große Herausforderung. Wie läuft es langfristig, oder? Unser Leben ist eben nicht fertig nach anderthalb Jahren, oder? Sondern wie geht's dann weiter? Und die große Herausforderung ist es, eben Jesus dann im Glauben und im Gehorsam nachzufolgen, auch dann, wenn es eben nicht gut läuft oder wenn es richtig schwierig ist und wenn wir das Gefühl haben, ja, alle anderen sind gesegnet, aber ich habe immer nur Stress und so. Wie reagieren wir, wenn wir Anstoß nehmen? Jesus hat es seinen Jüngern prophezeit, der Anstoß wird kommen, oder? Die Zeit wird kommen, für jeden von uns kommt diese Zeit, wo wir reichlich Gelegenheit haben, Anstoß zu nehmen. Also das brauche ich wirklich nicht und das habe ich wirklich nicht verdient und geht es eigentlich noch und jetzt stinkt es mir, oder? Es tönt dann so, wir sagen natürlich nicht, jetzt habe ich Anstoß genommen, sondern wir haben gute Gründe, Anstoß zu nehmen, oder? Und dann findet das Gericht statt, oder? Wir, und wieder sind es wir, die uns das Gericht sprechen, indem wir Jesus irgendwie so unter dem Motto Augen zu und durch nachfolgen, mal ein paar Jahre lang. Aber bei mir sind das zum Teil, mal ging es 3 Jahre, mal ging es etwa 8 Jahre. Mega schwierig, oder? Oder? Hey, das ist irgendetwas stimmt da nicht und da fängt man an zu philosophieren und so. Was es braucht, ist einfach Jesus weiter nachzufolgen. Egal, ob es über Höhen führt oder durch Tiefen hindurch. Einfach nachfolgen. Am Schluss wird über unser ganzes Leben abgerechnet, oder? So funktioniert dieses Gericht, dass wir uns selber sprechen, wer Jesus nachfolgt. Bis in die Ewigkeit. Ich bin nicht ein Verfechter der Theorie, dieser Konsumentengott, der allen alles gibt und es ist alles gut. Aber richtig biblisch ist dieser Heilsweg, dass wer Jesus nachfolgt bis in die Ewigkeit, für den wird Jesus dann selber zur Gerechtigkeit. Der muss sich dann keine Sorgen machen über was immer er verbrochen hat, er oder sie, oder? Wie es der Apostel Paulus schreibt, interessante Sachen, oder? Ich aber, schreibt er da, der Apostel Paulus, ich aber rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben, oder? Unser Glauben an Jesus Christus, unser lebenslanges Projekt, das bis ans Ende durchzuhalten. Das ist unser Heilsweg und Abkürzungen gibt es keine, oder? Wir sind gerecht im Neuen Testament, nicht aus uns selber, sondern aufgrund unseres Glaubens an die Person und das Werk Jesu, den Erlöser der Welt. wie er es selber ausdrückte. Jesus hat es selber gesagt, so ausgedrückt, als er vom Gericht redete. Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und jetzt eben fingen wir ja mit dieser Frage an heute Morgen, was machen wir hier eigentlich, hier in der CGT, oder? Und ich habe das gesehen im Buch der Offenbarung, wie die Bibel, die christliche Gemeinde, also nicht nur unsere, aber christliche Gemeinden allgemein und unsere natürlich auch, vergleicht sie mit Leuchten oder mit Lampen. Und das ist die Hauptsache an einer Lampe, dass sie Licht ausstrahlt, oder? Egal wie schön der Kronleuchter ist, wenn es all Birre vertatscht hat, dann bringt das nichts, oder? Und egal wie billig irgendein Lämpchen ist aus der IKEA, solange sie leuchtet, erfüllt sie ihren Zweck. Und das ist die Hauptsache, der Hauptzweck an einer Lampe ist eben, dass sie Licht ausstrahlt. Und das ist es, was wir hier machen, als Beantwortung meiner selbstgestellten Frage. Und das möchten wir auch im neuen Jahr tun, mit erneuter Intensität dieses Jesuslicht ausstrahlen. Dafür sind wir da. Das ist unser Daseinszweck. Das ist es, was wir machen hier. Den Namen Jesu hochhalten und mit diesem Jesuslicht Licht sein unserer Zeit, unserer Generation, in unserem Land. Und drum komm in die Gemeinde, auch im neuen Jahr, und lass dich von diesem Jesuslicht erleuchten. Ja, und manchmal ist es ein wenig unangenehm, weil man merkt, man wird nicht nur erleuchtet, manchmal wird man natürlich auch nur beleuchtet, aber manchmal wird man erleuchtet, manchmal wird man sogar durchleuchtet, wo Jesus in uns hineinschaut, Finger auf irgendetwas hält, oder so, oder? Und setzen wir uns dem aus, da dran zu bleiben, ist mega wichtig. Unser Gericht beruht in dem, wie wir uns mit diesem Licht auseinandersetzen. Und vergessen wir nicht, das kommende Jahr hindurch, unser Jesuslicht auch immer wieder mal mindestens aufblinken zu lassen oder scheinen zu lassen. Und wir tun das am effektivsten, indem wir von Jesus reden, dem Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Aber es scheint, jeder von uns hat Bekannte, die nicht wissen, also bei mir, wissen es, glaube ich, alle, dass ich Christ bin, aber habe bei vielen von euch den Verdacht, ihr habt viele Bekannte oder Verwandte sogar, die nicht recht wissen, worum es hier geht. Es geht um dieses Jesuslicht. Vergessen wir nicht, in diesem Jahr jetzt, dieses Jesuslicht immer wieder mal anzuschalten. Ich weiß nicht, wie ihr es habt, oder? Ich rede so viel, wenn der Tag lang ist. Und ich habe mir das zum guten Vorsatz gemacht. Ich versuche jetzt immer beim dritten Satz bei Jesus zu sein. Da muss ich nicht so viel reden, weil dann hören mir gar nicht mehr so viele zu dann so. In der Gesellschaft draußen, hier natürlich schon, oder? Und jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Werde eben dieses Jahr 65, merkt man's. Von Jesus reden, oder? Nicht von ich hab's eigentlich lieber lustig als religiös. Aber ich höre jetzt auf, dumme Späßchen zu machen, immer. Und rede jetzt immer von Jesus. Nein, natürlich nicht immer. Aber ich gebe mir Mühe. Ich habe gemerkt, es ist ein echter Mangel, wenn man so irgendwie, man ist schon 20 oder 30 oder 50 Jahre auf dem Weg. Und man hat schon alles 7-mal gehört und ist doch gleich und ich gehe lieber Skifahren und so. Jesus ist das Licht der Welt. Und wir sind seine Lampe, Leute. ohne uns hat er, weißt du, wie wenige Lampen hat Jesus noch in Wülflingen oder in Winterthur? Schon noch ein paar hundert oder vielleicht auch noch ein paar tausend. Aber viele tausend sind es nicht mehr. Hingegen die, die ihn nicht kennen. Es sind viele, viele tausend. Und das Licht darf nicht ausgehen. Leute, das Jesus-Licht darf nicht ausgehen. Nicht in unserem Leben, so komfortabel es nachher wird. Es ist nachher alles gleich und so. Es darf nicht ausgehen, dieses Licht. Und das Jesus-Licht darf nicht ausgehen in unserer Stadt. Und unsere lieben und nicht so lieben Mitmenschen mögen es dann hören. Oder sie mögen es lassen. Oder vielleicht mögen sie uns auch hassen. Das ist ihre Entscheidung. So sprechen sie sich selber das Gericht. Aber wir sprechen uns unser Gericht, dass wir dieses Licht in unserem Leben haben wollen, in unserer Gemeinde haben wollen und in unserem Umfeld auch scheinen lassen wollen. Das hätte, wenn ich ein bisschen... Ja, genau. Und wir die CGT, wir entscheiden uns, ich entscheide uns. Jedenfalls weiter, egal was weiterläuft, den Namen Jesu zu verkündigen mit neuer Intensität. Denn er ist das Licht der Welt. Und wer sein Wort hört und dem glaubt, der ihn gesandt hat, der hat das ewige Leben. Heute stellen sich alle vor, sie kommen alle in den Himmel. Hey. All die Grinden am Montagmorgen am Bahnhof, die sollen alle in den Himmel kommen. Ich glaube nicht. Ey. Wer sein Wort hört und glaubt dem, der ihn gesandt hat, der hat das ewige Leben. Es geht um wichtige Sachen. Ey. Und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und ich weiß, es ist jetzt eben ein bisschen ein Stimmungskiller. Habe auch echt an dieser Predigt basteln müssen. Und habe das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es doch nicht richtig auf die Reihe gekriegt. Dann kam ich heute Morgen ins Vorgebet, ein mega guter Ort, unser Vorgebet. Und da traf ich auch, hatte Christian einen Eröffnungsvers. Und dieser Eröffnungsvers sagt jetzt in 15 Sekunden alles viel besser, was ich jetzt in einer halben Stunde herausgebröselt habe. Komm doch, Christian, und lies doch diesen Vers. Das ist noch länger als 15 Sekunden. Oder gut.
Ist gut. Also, der Herr hat uns fürs Vorgebet Johannes Kapitel 15 gegeben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich euch gegeben habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben oder widerfahren. Daran wird mein Vater im Himmel verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger werden. Ich möchte einfach noch einladen, einladen für das Segnungsteam nachher, wenn ihr euch angesprochen fühlt von dem Vers und auch natürlich auch von der Predigt. Wir laden euch ein, kommt ins Segnungsteam. Wir beten gerne für euch.
Danke, Christian. Und komm, wir stehen auf und ich spreche noch den Segen. Sei gesegnet durch das Wort Gottes heute Morgen, das uns in aller Klarheit und Wahrheit zur Umkehr ruft und, und unsere Prioritäten wieder ordnen will. Jesus ist das Licht der Welt. Empfange Licht heute Morgen, egal wo du stehst. Heute Morgen ist der gute Zeitpunkt, zu sagen, ja, ich stelle mich wieder ins Licht. Und ja, ich will mehr Licht. Und ja, ich weiß, ich kann Licht sein und ich will wieder Licht sein. Nicht aus uns selber, sondern Jesus, er ist unser Licht. Sei gesegnet mit viel Jesuslicht für dich selber und für dein Umfeld in diesem 2020. Ich habe das auf einem Auto gesehen, stand drauf auf so einer alten verrosteten Kiste, stand hinten ein Kleber, it's my time to shine. Habe gedacht, super, ja, it's our time to shine, es ist unsere Zeit jetzt zu leuchten, Leute. Komm, stehen wir wieder auf und leuchten weiter. Im 2020. Viel Jesuslicht soll scheinen hier und viel Jesuslicht soll scheinen um uns herum. Sei gesegnet mit der Kraft dazu, mit dem Strom auf der Leitung dazu, mit der Geistesgegenwart seinen Namen auszusprechen, wenn es dran ist und auch wenn es nicht dran ist im neuen Jahr. Jesus ist das Zentrum unserer Gemeinde. Und unseres Lebens auch. Und Jesus soll scheinen in unserer Gesellschaft. Amen.
Denn deiner Amen.